Hallo und herzlich willkommen zum Input-Interview-Podcast. In diesem Podcast möchte ich von meinen Gästen lernen, wenn sie es dem Nähkästchen plaudern und hoffe, dass auch du aus jeder Episode einen neuen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Simon Farges und ich freue mich auf spannende Gespräche mit meinen Gästen. Bei mir heute zu Gast Martin Ermakorer, live und in Farbe. Hallo Martin, wie geht's dir?
Hallo Simon, grüß dich. Sehr gut, danke für die Einladung.
Ja, für mich ist es jetzt das erste Mal, dass mir ein Gast gegenüber sitzt, weil bisher habe ich ja alles nur über Zoom aufgenommen. Cool, dass jetzt endlich mal ein Podcast live stattfinden kann. Wie taugt dir das Setup? Bist du schon mal so bei jemandem zum Podcast gewesen?
Ja, jetzt so persönlich daheim noch nicht. Ich war einmal bei Stubenhocker, das ist der Podcast vom Innsbruck Tourismus, bei der Sabrina Engel. Die war ja auch schon bei dir jetzt virtuell zu Gast. genau. Na, es ist, glaube ich, was anderes, wenn man sich wirklich face-to-face gegenüber sitzt und man tut sich, glaube ich, erleichtert, dann besser ins Gespräch zu kommen.
Wie geht es denn jetzt eigentlich gerade? Wo kommst du gerade her? Was machst du so zurzeit?
Mir geht es sehr gut, danke. Ich komme gerade vom Krafttraining. Ich bin eben gerade in Innsbruck. Wir haben derzeit nur Athletiktraining am Plan. Deswegen genieße ich das sehr, dass ich da ein bisschen Zeit jetzt bei der Familie daheim verbringen kann. Und bin auch viel in den Bergen unterwegs. Also ich schaue, dass ich eine gute Mischung habe zwischen meinem Athletikprogramm und so die Ausdauereinheit, eben die Spule im Berg ab, gemeinsam mit dem Hund und Freunde und ja, also wirklich schöne Zeit gerade.
Wie schaut es bei dir so aus, wenn du am Berg bist? Hast du da viel Zeit zum Reflektieren oder kreisen da die Gedanken? Was geht da so durch den Kopf?
Ja, ich genieße es immer sehr, manchmal allein zu gehen. Also jetzt ganz allein gehe ich nie, weil der Hund ist immer dabei, aber mit dem quatsche jetzt nicht so viel. Also ich kann einfach dort sehr gut abschalten.
Wie weit holst du dann so aus in deine Gedanken? Gehst du dann so ein Jahr zurück oder schaust du eher in die Zukunft? Oder schaust du mal so 10 Jahre zurück, wo du zum Beispiel gerade nach Wien gezogen bist, was sich bis dahin jetzt alles entwickelt hat? Oder wie gehst du da dann um in deine Gedanken?
Ja, es ist schon spannend. Also ich tue schon gern so einfach generell das große Ganze im Blick zu haben, dass man schaut, okay, wie sich die Reise entwickelt hat, wo man jetzt gerade steht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich da immer im Klaren ist. Ich habe aufgehört, zu viel drüber nachzudenken, sondern bin jetzt mehr, klingt jetzt blöd, aber so im Moment, im Jetzt. Schau, dass ich dann eben, wenn ich da am Berg oben bin, mir jetzt nicht 1000 Gedanken mache über alles und Gott und die Welt, sondern dass ich da oben bin und das auch wirklich genieße. Und mir passiert es einfach jetzt oft, wenn ich da jetzt zum Beispiel in Innsbruck stehe, muss jetzt gar nicht am Berg sein, sondern Marie-Theresien-Straße und ich schaue auf die Nordkette und denke mir so, wow, und das habe ich früher nie gehabt und das, also dieses Bewusste, das ist jetzt neu.
Ich glaube, das lernt man einfach jetzt mit der Zeit, oder? Ja. Jetzt gehen wir bald auf die 30 zu.
Furchtbar.
Es spricht jeder drauf an irgendwann einmal. Und ja, geht mir noch genauso, wenn ich am Berg bin. Bei mir kreisen die Gedanken meistens dann so über das Eventmanagement, was ist das Nächste. Aber eigentlich, so im Herbst hat man, glaube ich, echt immer Zeit, so ein bisschen zurückzublicken in das Jahr. Ja. Was war es wieder, verdammter Rollercoaster. Genau. Auf und ab, Medaillen, Halbfinale. Ja, was waren denn jetzt so deine größten Highlights heuer eigentlich?
Ja, heuer, ich würde es als Highlight jetzt mal sehen, dass der Halbfinaleinzug da beim Four-Star-Event in Cancun, da waren wir, glaube 3 Wochen in Cancun, war das zweite Turnier mit der Bubble und das war schon was Spezielles dort, weil wir wirklich dann lang weg waren und brutal schwierige Bedingungen, also es war elendig heiß, eine Luftfeuchtigkeit, du bist einfach rausgegangen, war schwaschelnass und so windig und also ich habe das sehr beeindruckend gefunden jetzt oder war überrascht auch von uns in gewisser Weise, wie wir dort aufgetreten sind, weil wir waren jetzt früher nie so die Windspieler, weil jeder, der schon mal Beachvolleyball gespielt hat und den Unterschied kennt, wenn es windig ist, das ist einfach ein anderer Sport und da haben wir uns früher sehr, sehr schwer getan und waren eher unter Laborbedingungen sehr gut und das war halt alles andere als leicht. Also da stand Ball aufgeworfen und der war 2 Meter hinter dir dann und man hat das Spiel sehr anpassen müssen und ich finde, das ist uns sehr gut gelungen.
Und wie ist die Reise dann weitergegangen?
Ja, dann war es, wie du sagst, ein Rollercoaster. Also es war sehr schwierig, weil die Saison in gewisser Weise dann auch geprägt war von Verletzungen. Haben wir dann ja beim Conti Cup, das war glaube ich 3 Wochen nach Cancun, 2 Bänder im Sprunggelenk gerissen und das war schon ein brutaler Knackser, weil ich glaube, so gut wie dort haben wir eigentlich noch nie gespielt und das ja, hat sich in dem Spiel auch gezeigt. Wir waren so unglaublich stark und das war sehr schwer, das jetzt in dem Moment wirklich zu realisieren, weil es eben so gut gerade gelaufen ist und wir eben da so stark zurückgekommen sind. Aber es ist mir dann eigentlich sehr schnell gelungen, so nach 5 Minuten, wo man mal down ist, und ich glaube, das geht jedem so, wenn da irgendwie ein Rückschlag passiert, da zurückzukommen und nach vorne zu schauen und mir einfach zu überlegen, okay, ich kann es jetzt nicht ändern, was ist das Beste, was ich jetzt in dem Moment oder generell die nächsten Wochen tun kann, um so schnell wie möglich und so gut wie möglich am Court zurückzukommen.
Ja, ich glaube, die Einstellung hat da extrem geholfen, weil ihr seid eigentlich jetzt so an dem Punkt, wo es das beste Beachvolleyball spielt aller Zeiten von eurem Team.
Ja.
Ich glaube, die Entwicklung sieht man ganz klar, und ich glaube, dass es auch nicht normal passiert, dass Olympia verpasst. Das ist das nächste Mal, glaube ich, schon drin. Paris liegt ein bisschen mehr am Weg. Ja. Und da, glaube ich, gibt es wieder ein BVTEP-Corner in Paris.
Ja, ich hoffe es. Das,
das kann ich mir schon gut vorstellen.
Eben, das wäre eh schade gewesen, wenn jetzt da in Tokio keine Zuschauer erlaubt gewesen, oder waren ja keine Zuschauer erlaubt. Und ja, meine ganzen Jungs haben damals schon gesagt, ja, sie kommen dann fix nach Tokio, und wäre jetzt eh nicht gegangen. Aber also, es war natürlich trotzdem schade, und jetzt beginnt eh schon die Road to Paris.
Ja, dann kurz war die Saison jetzt ein bisschen ab, dann nochmal ein kleiner Autounfall gewesen, wieder kleiner Rückschlag.
Ja.
Aber jetzt Blick nach vorne. Brasilien steht, glaube ich, noch auf der Liste, oder lasst es aus?
Nein, spielen wir nicht. Also okay. Es ist heuer nämlich wirklich das erste Mal so, dass wir jetzt eine längere Pause gehabt haben, also wirklich länger ballfrei. Wir haben ja jetzt schon seit längerem kein Balltraining mehr gehabt, starten jetzt dann nächste Woche, am 1. November. Und das hat man sonst eigentlich nie, weil sonst ist die Saison immer eben so lang gegangen, wo wir dann bis Mitte November durchgespielt haben, dann ist es schwierig, dann auch wieder Pause zu machen, weil dann gehen schon wieder die Outdoor-Trainingslager so Mitte Dezember los. Also es war schwierig, sonst so eine Saison so durchzuplanen, und das ist jetzt heuer irgendwie sehr angenehm, dass wir damals mal wirklich einen Break haben und runterfahren können und dann mit voller Energie jetzt dann im Anfang November zu starten.
Ja, sehr cool. Also ich bin gespannt, wie ihr dann wieder auf dem Sand steht und wie es dann ausschaut. Zum Sportlichen können wir später nochmal ein bisschen zu sprechen. Jetzt möchte ich einfach mal auch die Gelegenheit nutzen, weil du gesagt hast im Podcast von der Sabrina, da hast du gesagt, dass du vielleicht später mal im Sponsoring arbeiten wirst, oder du kannst dir vorstellen, da Fuß zu fassen nach deiner aktiven Beachvolleyball-Karriere. Deswegen haben wir gedacht, jetzt gehen wir mal so ein bisschen deine Stationen durch. Und wieso der finanzielle und der sportliche Erfolg eigentlich beim Sportler wirklich mit einhergehen. Weil such dir einfach eine Station aus, wo es früher mal sicher nicht so ausgeschaut hat wie jetzt. Vielleicht irgendwie noch Jugendwettbewerb, national, international.
Ja.
Und wie hat sich das jetzt bis dahin entwickelt, wo du jetzt stehst, wo du dann Bronze gewonnen hast bei der EM?
Ja, also es ist ein großer Sprung. Ich möchte dazu sagen, dass wir das eigentlich von Anfang an zum Großteil selber gemacht haben und nach wie vor selber machen. Und es ist natürlich extrem viel mehr geworden und eine große Herausforderung. Aber eben, wie du gesagt hast, ich kann mir vorstellen, da später auch was zu machen in dem Bereich, weil es mir einfach extrem taugt. Und es liegt mir in gewisser Weise auch. Aber es ist schwierig, das jetzt mit damals zu vergleichen, weil es einfach nur ganz viel kleiner war. Die Ausmaße waren damals noch sehr begrenzt. Da waren wir nur im Jugendbereich tätig und haben einfach nicht dieses gewisse Budget gebraucht, um jetzt Turniere zu spielen. Wir haben das Glück gehabt, schon relativ früh an Firmen oder Partner zu kommen, die uns nach wie vor die Treue halten und wo wir dann miteinander gewachsen sind. Und eben, wir haben Partnerschaften, die bestehen schon seit sehr, sehr langer Zeit, und das Wichtigste ist einfach, dass man diese Partnerschaften pflegt. Und also wir sind sehr glücklich, dass wir da eben wirklich mit vielen ein sehr familiäres Verhältnis pflegen. Der persönliche Kontakt mit den Leuten ist mir sehr wichtig, und deswegen mache ich das auch nach wie vor sehr gerne selber. Nichtsdestotrotz möchte ich dazu sagen, dass wir schon auf der Suche sind nach einem Manager, der uns in gewissen Bereichen einfach unterstützt, weil noch bin ich Beachvolleyballer und habe es auch vor, noch weiter, also ein paar Jahre zu sein. Und es gibt dann irgendwelche Phasen im Jahr, da wächst einem das schon manchmal ein bisschen über den Kopf, weil wir sind eben, wie gesagt, Beachvolleyballer, und da sollte ich mich zu 100% dann auf den Sport fokussieren können. Und da kommen dann einfach viele Dinge zusammen, und je größer das Ganze wird, desto mehr Leute wollen dann auch vor großen Turnieren oder was von dir, und das dann alles selber abzuarbeiten, kostet viel Kraft, und da wäre es cool, wenn wir irgendwann hätten, der uns da ein bisschen unterstützt.
Also jetzt auch der Aufruf an alle Manager genau. da draußen. Der Martin sucht jemanden, der speziell, glaube ich, in Wien, wenn wieder mal ein großes Turnier vor der Tür steht, den Rücken frei hält, damit die Kontakte weiterhin gepflegt werden können und dass alle Sponsoren happy sein.
Ja, es ist nicht so leicht, da jetzt alle bei Laune zu halten, weil für uns ist jeder Sponsor gleich wichtig. Wir wollen einfach bei allen alle glücklich machen und ja, es ist dann eine große Herausforderung manchmal und wir suchen uns dann immer gewisse Personen, die uns dann in dem Bereich helfen, in dem Bereich, aber eben eine Challenge.
Jetzt nochmal zurück, wie habt ihr dann Sponsoren an Land gezogen? Wie seien die jetzt an Bord gekommen? Habt ihr da so ein Konzept gehabt und habt ihr alle angeschrieben, die ihr gekannt habt und wie habt ihr da präsentiert und wie habt ihr sie überzeugt?
Ganz früher ist es eher auf, also hauptsächlich auf persönlichen Kontakt oder durch persönlichen Kontakt im Raum Innsbruck entstanden, wo mir auch der Papa mit Kontakten geholfen hat und Freunde von ihm da dabei waren, die gesagt haben, das ist ein netter Bub, den unterstützen wir jetzt. Und aber natürlich, irgendwann wird das Ganze professioneller und da muss man Konzepte entwickeln, wo man sagt, wie kann ich jetzt den Partner bestmöglich präsentieren, was ist das Ganze auch wert, was wir da für Flächen anbieten, was schaut am Ende vom Jahr für den raus und wie können wir gemeinsam Projekte umsetzen und realisieren, die für uns machbar sind während der Saison und die ihnen eben einen Mehrwert bieten.
Was sind das für Projekte zum Beispiel?
Ich kann jetzt nur zum Beispiel jetzt heuer im letzten Sommer war die 1,5 Gigabit Tour, wo wir durch Österreich getourt sind, wo wir gegen, sagen wir jetzt,
Schwimmbadspieler.
Ja, genau, gespielt haben und das ist natürlich brutal cool. Jetzt, uns hat es Spaß gemacht und für die Leute war das einfach schon, glaube ich, was Spezielles, weil da der persönliche Kontakt total da war und wenn wir, du spielst, lässt sie dann ein bisschen mitspielen, dann zahlst du ein bisschen an und ja, das sind dann, glaube ich, die Momente, wo man die Leute an sich bindet und wo da indirekter Kontakt einfach dann mit der Marke, jetzt sagen wir mal A1, viel besser gegeben ist.
Und Social Media mäßig, habt ihr da auch schon irgendwelche Projekte für die Sponsoren immer parat, weil ich sehe, ihr habt so ein relativ professionelles After-Saisons-Video zusammengeschnitten, macht ihr das selber oder?
Nein, eben genau, also das war dann irgendwann ein Punkt, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt bei großen Turnieren sind oder generell Turnieren, das sehen jetzt die Leute nicht, dann da ist es einfach dann oft stressig, wenn da jetzt mehrere Spiele am Tag sind und du schauen musst, dass du dazwischen regenerierst, dann sind nach dem Spiel nicht gleich die Bilder da, du magst jetzt auch nicht irgendein Bild posten, also das war dann schwierig, das alles unter den Hut zu bringen beim Turnier. Ist gegangen, hat aber Kraft gekostet und irgendwann war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, es war ja sehr lustig, weil da waren wir auf der beim Kongress eingeladen, Sport und Marke und haben eben referiert über Selbstmanagement und Social Media und haben eben darüber geredet, ja, wie cool das nicht alles ist, dass wir das selber machen und so. Und im Zuge dessen hat uns dann ML Marketing angeredet, die eben auf Social Media, auf den Social Media Bereich spezialisiert sind. Und haben uns gedacht, ja, hören wir uns das mal an, was die zu bieten haben. Und seitdem arbeiten wir mit ihnen im Bereich Social Media zusammen, einfach Content-Produktion. Die sind bei gewissen Turnieren oder bei Trainings dann dabei, filmen, schneiden die Videos zusammen. Wir hören uns immer am Anfang von der Woche, du, was steht an bei euch? Gibt es irgendwelche Highlights oder können wir irgendwas planen? Und da muss ich schon sagen, gerade bei den Turnieren ist es einfach entlastend. Und sie nehmen uns da gewisse Arbeit ab, weil du dann einen Kopf frei hast, eben voll für den Sport.
Eigentlich eine sehr kluge Entscheidung, weil ich habe es echt einen professionellen Auftritt, aber trotzdem sicher auch noch viel selber eben, oder? Die Bilder und so, die sind schon alle von euch, oder?
Na,
die
Storys, ja. Genau, also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass du da immer eine persönliche Note dabei hast, weil wenn du jetzt rein die Agentur hast und sagst, ey, postet irgendwas, ist mir egal, was drinsteht, dann geht eben genau dieser persönliche Touch verloren und das ist irgendwie das, was uns, glaube ich, von Anfang an ausgezeichnet hat, dass wir uns da sehr nahbar gegeben haben und da die Leute dann immer gesagt haben, boah, so cool und obwohl wir sie jetzt nicht gesehen haben, dann den Leuten das Gefühl gegeben haben, dass sie uns kennen in gewisser Weise und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auf Social Media, dass du da die Leute ja, tief innen erreichst.
Jetzt machen wir nochmal so einen Sprung zurück, ja. Wo du mit dem Modi zusammengetan hast, also dein Beachpartner. Habt ihr auch von Anfang an schon das überlegt, dass es das BVTEP, also Beachvolleyball Team Ermo Karabristaz, dass ihr das als Marke nach außen tragt? Oder wie ist das entstanden?
Naja, es war so, jetzt muss ich noch weiter vorspringen, ich habe damals mit dem Luki Stranger, das war mein erster Beachpartner, ich glaube als erstes Team in Österreich eine Instagram-Seite gehabt und das war ja damals noch, sagen wir mal, sehr aufwendig, weil du hast dann nicht hin und her switchen können so leicht, also wenn man jetzt mehrere Profile hat wie heutzutage, sondern immer neu einloggen und also da war Instagram dann generell sehr jung und mit Mo habe ich das dann übernommen und mir gedacht, okay, wie kann man das jetzt ausbauen und professioneller nutzen und dann war mal der erste, die erste Challenge einen Namen zu finden, weil Beachvolleyball Team Emma Karabristac ist einfach viel zu lang gewesen und dann haben wir eine Abkürzung gesucht und dann sind wir auf BVTAP gekommen, hat es am Anfang nicht gegeben, sondern da waren wir BVT-EP, mhm. weil dieses, also der Kürz, oder dieses Kürzelname war einfach schon vergeben auf Instagram und irgendwann hat dann dieses Profil sich aufgegeben oder sich gelöscht und da waren wir dann sehr froh drum, weil dann haben wir eben diesen Namen verwenden können und wir haben eben auch durch den Hashtag probiert, irgendwas zu kreieren, was damals gerade total aufkommen ist. Und so ist dann diese Idee mit dem Hashtag BVDEP entstanden und wir haben das dann jetzt eben so ausgebaut, dass wir begonnen haben, ein Merch zu kreieren, einfach für, ja, für eingefleischte Fans von uns. Haben wir vor allem vor 2 Jahren groß gemacht, nur weil wir da auch sehr viel selber gemacht haben, ist uns das dann ein bisschen über den Kopf gewachsen und dann mit Pakete ausschicken, was weiß ich, das war sehr aufwendig, deswegen haben wir jetzt heuer gesagt, was dann, weil mit dem Unfall war es dann einfach auch zu stressig davor, da irgendwas zu machen, dass wir das nur auf ja, unseren innersten Kreis, also die schon sehr lang dabei sind oder einfach Unterstützer beschränken und denen dann war jetzt heuer nur eine Kappe, aber das ist unser größtes Erkennungszeichen, glaube ich.
Jetzt macht ihr Drops und seid ganz exklusiv. Und ja, schauen wir mal, wohin sich das entwickelt. Ja. Oder vielleicht findet ihr ja da auch nochmal einen Dienstleister, der da was abnehmen kann.
Ja, also wir arbeiten eh zum Beispiel auch mit 11 Team Spots da zusammen, die uns da beim Bedrucken und was weiß ich helfen. Und weil man kann einfach nicht alles selber machen. Also ich bin jetzt kein Bedrucker, man muss irgendwen finden, der dann die Sachen ausliefert. Also das sind, bis es dann beim Endkunden ankommt, sind da viele Schritte vonnöten. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, sind wir einfach zu 100% Beachvolleyballer und probieren noch mehr zu sein.
Also man merkt, man ist nicht nur Beachvolleyballer, sondern man ist eigentlich Unternehmer und macht Social Media Marketing, macht sein eigenes Merch. Jetzt wollte ich nochmal fragen, gibt es eigentlich nochmal so ein paar Geschichten, die da in Erinnerung geblieben sind von der Sponsorensuche damals? Da gibt es doch sicher irgendwas Witziges oder interessante Einblicke
für solche. Ja, zum Beispiel, also ich möchte jetzt keine speziellen Namen erwähnen, welcher Sponsor das war, aber es war so, 2016 war ja, ich bezeichne es halt so als unseren Durchbruch in Klagenfurt, wo wir das erste Mal auf großer Bühne gespielt haben und da eigentlich aufgegangen sind. Also da haben wir gesehen, okay, das könnte was werden. Und das haben wir dann die anderen gesehen und ich glaube, dort waren wir dann zum ersten Mal richtig interessant für Sponsoren, weil wir die Rising Stars waren und uns keiner eigentlich gekannt hat und wir diese Bühne dann sehr gut genutzt haben. Und da haben wir schon mit einem bestehenden Sponsor dann geredet. Es war so, ein Kontaktmann hat uns angerufen und gesagt, er hätte den und den Sponsor parat, wir sollen mit dem Tattoo spielen und danach Autogrammstunde und wir kriegen, sagen wir jetzt, Hausnummer 1000 Euro für das eine Spiel. Wir mega happy, dachte, chillig, why not? Zugesagt. Dann ist mir aber geschossen, das Produkt, das wir bewerben hätten sollen, steht in gewisser Weise einfach in Konkurrenz zu einem Sponsor, den wir schon gehabt haben. Mhm. Der tritt jetzt zwar nicht so in Erscheinung, dass wir sagen, wir haben den jetzt irgendwo oben stehen, aber trotzdem war das eine Partnerschaft, die uns wichtig war und nach wie vor wichtig ist. Und dann habe ich den schnell angerufen und gesagt, du, wir haben das und das Angebot, passt das für euch? Und sie so, ja, nett, dass die meldest, aber können wir ruhig machen. Ich lege mein Handy weg, es war 1:10 vor dem Spiel, leg's weg, bimmel's. Und also ich war schon am Weg zum Warm-Up-Court und habe nur überlegt, ob ich wieder drangehen soll, habe schnell, ja, was gibt's? Ja, sie haben das jetzt intern besprochen, wir zahlen euch das und das, also diese Summe, dafür, dass wir nichts machen. Und da haben wir gewusst, okay, jetzt ist unser Standing da sehr gestiegen und hat dann auch irgendwie die Wertschätzung wiedergeben oder wiedergespiegelt und das haben sie dann auch gesagt, dass sie das sehr geschätzt haben, dass wir in dem Moment 1 Stunde vor dem Spiel dran denken, du, das könnte den vielleicht stören und deswegen haben sie das dann gezahlt, ohne dass wir dann irgendwas gemacht haben.
Ja, das sind so die Einblicke behind the scenes. Ich kann mir schon denken, welcher Sponsor das ist. Ja. Und was ist denn euren Sponsoren jetzt dann wichtig? wenn ihr unterwegs seid, was ist in unterm Jahr wichtig oder was ist bei speziell in Wien wichtig?
Also, weil du speziell Wien erwähnst, in Wien ist einfach wichtig, dass wir dann nach dem Turnier für Autogrammstunden jegliche Content-Produktionen zur Verfügung stehen. Also da, das ist nach dem Turnier fast genauso stressig wie während dem Turnier. Das war heuer sehr kurz leider, aber sonst, also wir, früher haben wir noch gesagt, ja, macht was aus und wir sind dann dabei beim Turnier, also wir stehen für jegliche Aktionen zur Verfügung. Und dann haben wir gemerkt, du, während dem Turnier, das geht sich nicht aus. Der Sport ist einfach wichtig und danach können wir alles machen, was ihr wollt. Also fast alles. Und ja, Autogrammstunden, Fotoshootings, dann auch am Court jegliche Aktionen. Also das sind dann die Momente, so oft haben wir das ja jetzt nicht, dass wir dann diese große Bühne haben, wo wir dann mit den Leuten auch in Kontakt treten können. Und das macht sehr viel Spaß, auch da einfach sich mit Leuten auszutauschen, auch nur zu tratschen, weil man eben da in dem Moment diese Möglichkeit hat. Und ich glaube, dass es den Sponsoren sehr wichtig ist, dass man sich auch da eben nahbar gibt und nicht abgehoben und dann jeder immer so, boah, ihr seid ja voll nette Jungs oder voll coole Jungs. Man tritt einfach am Court anders auf als abseits des Courts. Und das passiert uns schon recht, also mir jetzt recht oft, dass die Leute sagen, ja, bist ja eh voll nett oder was weiß ich, weil aber am Court, man muss halt in gewisser Weise jetzt der Arsch sein, weil sonst überlebt man da draußen nicht. Und ist klar, dass sie abseits dann ganz anders sein kann. Und da wird man aber vielleicht dann schon manchmal in der Schublade gesteckt und sagt, boah, der ist so arrogant, was weiß ich. Aber ja, ist in gewisser Weise einfach ein Schutzmantel auch.
Ja, also wenn man jetzt gerade an einen Hirscher denkt, oder der hat dann so viel Interesse, da musst du ja dann irgendwann wieder so zurückziehen, weil es
Das
geht ja
ist
gar nicht mehr.
das
Und man
Be
wird halt als gleich arrogant vielleicht abgestempelt.
Genau. Das ist das beste Beispiel. Also ich verstehe den Hirscher zu 1000%, wenn der sagt, lasst mich in Ruhe, ich will mein Privatleben, weil der hat einfach kein Privatleben mehr. Und also wir sind ja im Vergleich zum Hirscher nichts. Und dass der da sagt, er musste sich da irgendwie schützen, verstehe ich komplett.
Ja, da gehst du einfach wandern in die Tiroler Berge und die
Na,
kennt keiner
eben.
mehr.
Ja, und wenn mich mehr kennt, dann habe ich absolut kein Problem damit,
Ja.
weil es einfach nicht so oft passiert und dann rede ich sehr gern mit den Leuten und tausche mich mit ihnen aus.
Jetzt nochmal zurück zum Marketing und was ist den Sponsoren wichtig? Ist eigentlich Zeitung noch wichtig heutzutage?
Schon, also je nachdem in welcher Sparte jetzt, wir haben ja mit manchen Sponsoren zum Beispiel, denen ist sehr wichtig, dass wir auf Social Media präsent sind und da eben gewisse Produkte auf Social Media bewerben und am Sport, also wenn wir dann spielen, wieder anderes. Aber Zeitung ist nach wie vor wichtig, also wir sind auch, wir haben jetzt 2019, so, wir lassen immer am Ende vom Jahr Medienwertanalyse erstellen, das haben wir jetzt 2019, jetzt mit Corona war es schwierig. Aber da ist der Printbereich nach wie vor der stärkste. Also das wird ja dann immer monetär abgebildet auch. Und da war halt der Printbereich nach wie vor am stärksten. Die Fernsehpräsenz, die schlagt sich dann einfach sehr unterschiedlich nieder, ob das jetzt ORF1 ist. Also wenn du ORF1 Live-Spiel hast, das ist natürlich so viel mehr wert als jetzt ORF Sport Plus, weil es natürlich eine viel größere Reichweite hat.
In Cancun hab's sonst gehabt, oder? Kann es sein?
ORF Sport Plus war das.
Okay.
Trotzdem, also das generiert einfach dann einen Wert,
Ja.
der sich niederschlagen oder der sich darstellen lässt. Und aber trotzdem, weil du gefragt hast, Sprintbereich, das ist nach wie vor ein großer Bereich und wir sind noch nicht in einem Zeitalter, wo die Zeitung nicht mehr konsumiert wird. Also ich lese nach wie vor einfach auch Zeitung daheim oder sei es online und nicht jede Zeitung, muss ich dazu sagen. Also da gibt es schon krasse Unterschiede. Gerade jetzt in den letzten Wochen hat man da mitgekriegt, was es für Medien gibt, die halt alles Mögliche abdrucken, wenn man dafür zahlt. Na, aber ich glaube, Zeitung wird nach wie vor konsumiert und stellt einen wichtigen Teil für uns dar.
Auf TikTok bist du noch nicht unterwegs.
Ich tue mir sehr schwer, aber ich glaube, der Mats Hummels hat das mal gesagt, also bevor er jetzt da auf TikTok ist und sich so zum Affen macht mit diesen Videos oder der Lewandowski. Ich tue mir selber ein bisschen schwer damit. Ich glaube, ich bleibe noch bei den klassischen Medien, aber sag niemals nie, vor allem wenn man jetzt, ich glaube, das war in der Woche jetzt, einen Armin Wolf sieht, wie er in der Tipp 2 zu irgendeinem Song tanzt, hat man sich auch nicht vorstellen können. Ich habe TikTok, aber vor allem um Tobi Winter seine Videos anzuschauen. Also er
Okay.
könnte mal rück wieder was hochladen, aber nutze es selber eigentlich noch nicht.
Okay. Ja, mega. Fallen dir noch andere Teams ein, die sich jetzt eigentlich als Marke positioniert haben, so wie ihr?
Ja, also ich glaube, das beste Beispiel sind die Beachvolley Vikings. Braucht man nicht davon reden. Sportlich, andere Welt eigentlich. Immer wenn man denkt, die verlieren jetzt, oder jetzt hat sie vielleicht irgendwer, dann gewinnen sie es. Und ja, also ich habe mich brutal gefreut heuer, dass die Olympiasieger geworden sind, weil die dominieren den Sport jetzt seit mittlerweile fast 3-4 Jahren. Und haben sich einfach verdient, das jetzt zu werden. Und ja, die haben mit Beachvolley Vikings, die sind dann zu viert, eine wirkliche Marke geschaffen. Haben auch ihren eigenen Merch. Und die haben eben dann bei recht vielen Turnieren einen eigenen Kameramann mit. Und der gehört so dazu wie der Physio. Und die produzieren Content mit dem. Und ja, ich glaube, das ist schon ein brutaler Mehrwert. Und haben zum Großteil auch noch viele Sachen selber gemacht. Also ich weiß nicht, dass der Henrik, der Bruder vom Anders, sehr viele Spiele danach geschnitten hat, bis spät in die Nacht noch rein. Ja, und das ist neben dem Sport schon sehr anstrengend. Deswegen, ja, finde ich es gut, oder ist es essentiell, dass sie ab und zu einfach da Hilfe haben.
Haben wir noch ein Damenteam, was sich gut präsentiert?
Ich glaube, die Schweizerinnen sind da sehr gut unterwegs. Es geht immer mit sportlichem Erfolg auch einher. Also du tust die umso leichter, eine Marke aufzubauen, wenn du auch sportlichen Erfolg hast. Aber ich finde, Katilena und die Klingers machen es auch sehr gut in Österreich jetzt. Also die Klingers einfach auf Instagram mit ihrer zum Beispiel Weird Workout Wednesdays oder so, ja, irgendwas. Das bleibt bei mir zum Beispiel hängen. Aber ja, das würde ich jetzt mal so sagen mit den Schweizern und die Österreicherinnen sowieso.
Alex Walkenhorst auch eine Nummer für sich, oder?
Total. Also ich glaube, heute ist das erste Mal, dass er nicht am Montag rauskommt, der Podcast.
Wir sind ja
beide, schon vermisst.
Beide Hörer.
Nein, ich warte noch auf die Einladung. Der Mo hat ja schon mal kurz gequatscht, wie wir in Chetumal in Mexiko waren. Da bin ich leider nicht zum Zug gekommen. Nein, ich bin sehr treuer Hörer, höre eigentlich jeden Podcast und war es von Anfang an, also bin seit Stunde null dabei, weil ich manchmal auch selber eben sehr spannende Insights erfahre, die ich vorher noch nicht gewusst habe. Und ja, jetzt war viel, viel Hallenvolleyball in Deutschland, da kenne ich mich leider nicht so aus, schaue ich einfach nicht so. Aber ich finde, man erfahrt trotzdem immer sehr, sehr viele spannende Sachen.
Ja, ich glaube, das war wirklich was, was noch gefehlt hat. Und danach sind ja auch wahnsinnig viele Podcasts in Deutschland aus dem Boden geschossen. Nur in Österreich hat es noch keinen gegeben, der über Beachvolleyball berichtet. Fast, weil ich selber war, aber ich habe mir dann gedacht, ich führe solche Gespräche und gebe mehr verschiedene Einblicke. Ein
bisschen vielseitiger,
ja. Ein bisschen vielseitiger, genau. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr zum Reden. Und ja, manchmal kommt noch was in Österreich.
Ich denke schon, wenn es jetzt, ich meine, wir haben ja heuer jetzt allein mit dem, wie ist der Account auf Twitch, der viele Sachen übertragen hat?
Die Larrys.
Genau, Larry Wolle, ja. Also hätte ich mir da nicht gedacht, dass es da wen gibt, der eben zu vielen nationalen Turnieren fährt und sich das jetzt macht. Aber ich meine, du bist ja auch den Weg gegangen bei dem Innsbruck Beach Event und hast da auch die Online-Produktion gewagt. Und ich glaube, das war für dich ein großer Erfolg. War echt eine coole Produktion und das wird auch nach wie vor, oder wird die Zukunft sein in gewisser Weise, weil gerade junge Leute überlegen sich jetzt zweimal, ob sie ins Stadion gehen und greifen vielleicht eher zum Handy unterwegs und schauen dann unterwegs irgendwo auf Twitch das Spiel. Und aber wegen Podcast, ich denke, es wird sich sicher irgendwer finden, der das macht, und warum, wenn es in Deutschland funktioniert, warum soll es bei uns denn da funktionieren?
Apropos Volleyball-News, gerade heute, also wir nehmen jetzt gerade am 25. Oktober auf, die Meldung rauskommen, Julius Tole verlässt die Beachvolleyball-Bühne, was sagst du dazu?
Ja, ich war brutal geflasht, also ich habe dann kurz überlegt, das gibt es nicht, heute ist nicht 1. April, es ist wirklich sehr überraschend gekommen, also natürlich habe ich jetzt mit dem nicht viel Kontakt gehabt, aber trotzdem habe ich es einfach nicht erwartet, und ich glaube, es waren sehr viele Leute, also auch von seinem Team jetzt, der Clemens, kann nur das sagen, was ich gelesen habe, aber auch der Verband sehr überrascht, und weil ja schon vor ein paar Wochen einfach auch andere Teams präsentiert worden sind, und jetzt spielt ja der Clemens doch mit Nils Ehlers. Ja, ich bin gespannt, aber wenn da oben einer aufhört, dann dreht sich das Karussell, und ja, werden wir sehen, was da für Teams da rauskommen.
Glaubst du, dass sich das Trainerkarussell auch wieder ein bisschen drehen wird?
Ja, absolut. Also man hört immer wieder ein paar Sachen. Was dann genau rauskommt, wird man sehen, aber also ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass wir auch einen neuen Trainer kriegen werden, mit dem wir dann ab 1. November zusammenarbeiten werden. Freue mich schon extrem drauf. Neuer Trainer bringt doch immer ein bisschen frischen Wind und neuen Schwung mit. Und wir haben schon Meetings gehabt und war schwer begeistert. Also es war auf 1 Stunde angesetzt und wir haben 3 Stunden gequatscht und haben nur aufhören müssen, weil er gesagt hat, heute ist das nächste Meeting. Und freue mich wirklich drauf, jetzt mit der neuen Olympia-Periode da auch einen neuen Trainer zu haben und mit dem wir gemeinsam arbeiten können.
Und neu ist jetzt ja auch das World Tour Format, also es gibt ja jetzt die Pro Beach Tour. Wie sieht man das jetzt so aus Beachvolleyballer Sicht?
Das ist ein schwieriges Thema, weil wir sind da in gewisser Weise schon vor vollendete Tatsachen gestellt worden und das war dann, ja, der Cut war doch sehr, sehr überraschend und wir haben da jetzt schon ein Meeting gehabt vor einem Monat mit der FAVB, waren aber keine Fragen erlaubt und die haben das einfach präsentiert und ja, also ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil ich selber noch nicht so viele Informationen dazu habe, nur ich habe jetzt gesehen, was da jetzt für Kalender mal vor ein paar Wochen rauskommen ist. Wenn das so bleibt, ist ja eine Katastrophe. Also die müssen viel mehr Turniere noch machen, weil so profitieren einfach genau nur die Top-Teams oben und du brauchst aber einfach diese breite Masse an Teams. Also ich glaube, das war ja das auch, was Beachvolleyball gerade in den letzten Jahren irgendwie ausgezeichnet hat, dass man nie gewusst hat, wer am Podium ist. Ich meine, wenn die Beachvolley Vikings gespielt haben, dann waren die meistens ganz oben. Aber sonst war immer quere Durchmischung. Und zum Beispiel gestartet haben die jungen Holländer gewonnen. Wir waren in Cancun im Halbfinale. Also es war immer irgendein Team, das entweder in der Quali war oder knapp nur dahinter, dann plötzlich ganz vorne dabei. Und ich finde, das war das Spannende, was es ausgemacht hat.
Jetzt müssen wir gerade für alle Nicht-Volleyballer mal ein bisschen weiter aus und das Ding erklären. Also das neue Konzept von der World Tour, das ist so, dass 16 Teams ganz oben fix gesetzt sind. Das ist das Elite. Dann gibt es drunter das Challenger. Das ist für 24 Teams. Und dann drunter nochmal das Future. Und man kann sich eben hochspielen, aber es ist wahrscheinlich doch relativ schwer, glaube ich, sich da in die Elite reinzuspielen und da dann auch wieder zu bleiben. Oder vielleicht ist es dann einfacher, da sich zu halten, aber es wird da sattes Preisgeld geben,
Ja, aber eben nur oben.
eben nur ganz oben, ja.
Und die Informationen, die wir haben, die sind so dünn, weil es steht nach wie vor nicht fest, wie man sich jetzt genau reinspielen kann, in welchem Zeitraum. Weil am Anfang ist mal kommuniziert worden, ja, die Spieltermine werden jetzt eben 2 Monate im Vorhinein schon festgelegt. Und das heißt aber auch, dass man sich dann in den 2 Monaten da, das finden ja viele Turniere statt, dass man sich da nicht reinspielen kann. Und das, ja. Heuer ist so ein bisschen, glaube ich, die Testphase, weil die Olympia-Quali ja erst dann wahrscheinlich Ende nächsten, also im Herbst dann nächsten Jahres losgeht. Und ja, also ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
Und in Wien, da steht noch gar kein Termin im Kalender drinnen. Was?
Ja, ich weiß nur, dass jetzt letzte Woche, glaube ich, Meeting war, also zwischen dem Weltverband und den Veranstaltern in Wien. Ich denke, sie wollen nach wie vor ein Turnier machen, aber eben nicht um jeden Preis. Und ich habe nur Gerüchte eben gehört, dass 2 bestehende Turnierorganisatoren auf das alte System zurückgreifen wollen. Also jetzt, die wollen ein Top-Turnier austragen, aber dann trotzdem für 32 Teams und nicht nur Top 16. Und einfach auch mit dem Hintergedanken, du warst ja selber schon oft in Wien, ein Spiel anschauen, wo Österreicher spielen oder ein Spiel, wo jetzt eben kein Österreicher oder Österreicherin dabei ist. Und da geht es einfach so 1000-mal mehr ab und die Leute feiern einfach jeden Punkt. Und das wäre, glaube ich, extrem schade für die Veranstaltung, sofern sich da jetzt keiner über die Top 16 reinspielt, was natürlich unser Anspruch ist und wir auch da unbedingt rein wollen. Aber trotzdem lebt das Turnier schon auch von der nationalen Präsenz.
Ja, da geht es halt um Wildcards, oder? Und
Genau,
wenn du jetzt
genau.
in Wien ein Turnier machst mit 16 Teams und du brauchst aber, hättest gern 4 österreichische Teams
Ja.
dabei, dann sind schon nochmal Top 12, aber keine Ahnung, wie da die Wildcards dann vergeben werden.
Ja, also das sind eben Infos, die wurden noch nicht an uns herangetragen, deswegen kann ich da jetzt leider nicht mehr dazu sagen.
Aber wie geht es denn bei dir weiter? Das kannst du, glaube ich, schon sagen.
Wie meinst du jetzt?
Ja, wie schauen die nächsten Monate aus? Wann steigst du wieder in die World Tour ein?
Ja, hängt in gewissermaßen schon vom Kalender auch ab, der jetzt noch nicht brutal heraus ist, aber ab Montag nächste Woche, also heute in der Woche, startet das Balltraining wieder in Wien. dann werden wir mal einen Aufbau haben vom Grund weg wieder, also nur sehr athletischer Fokus und viel im technischen Bereich, also wird einiges, glaube ich, auch geändert, das hat er schon angedeutet, darauf freue ich mich auch. Und ich denke, dass wir dann im Dezember vielleicht schon auf die ersten Auslandstrainingslager fliegen werden, einfach um unter freiem Himmel trainieren zu können. Und ich weiß nicht, ob ich es schon verkünden kann, aber es wird dann wahrscheinlich eh die nächsten Wochen rauskommen, weil wir dann das Anfang Jänner das King of the Court Turnier spielen. Der Mo hat ja die zwei Turniere in Hamburg und in Utrecht gespielt und ist zweimal Zweiter geworden und hat dadurch unserem Team einen Platz bei den Finals gesichert. Für ihn sehr dankbar bin und auch Marco, danke. Und dort werden wir dann vermutlich Anfang Jänner mal das einfach mitnehmen. Dass dort nicht unser Peak sein wird, ist klar. Aber ich glaube, das ist dann eine ganz gute Bühne, einmal, um einfach viel Side-Out zu spielen, hoffentlich. Mhm. Und so wie es jetzt ausschaut, geht dann die Saison im März los.
Ja, sehr cool. Also wir sind gespannt, wir verfolgen die Reise weiter. Und ja, würde mich freuen, wenn du später mal wieder vorbeischaust im Podcast, ein Update gibst, ja, wie es dann in einem Jahr oder in zwei ausschaut. Und vielleicht dann gerade kurz vor der Olympia-Quali stehst dann, und wir dann vielleicht leichter mal einen Termin finden als dieses Jahr, weil wir haben, glaube ich, ich glaube, fünfmal verschoben, weil es einfach immer stressig ist. Aber dann sind solche Momente wie jetzt, wo einfach ein bisschen weniger los ist, Gold wert. Und ja, danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Gibt es noch etwas, was du los sein willst oder was du sagen möchtest?
Boah, ja, ich würde mich wirklich freuen, wieder mal beim Innsbruck Beach Event anzutreten. Also ich habe ja vor, wann war das, 2018?
2018,
ja. Das war schon was Besonderes, daheim zu spielen, einfach auch vor der Kulisse und vor Freunden und Family, und es ist immer ein sehr familiäres Turnier, also auch herzliche Gratulation, machst richtig cool und das würde mich freuen, und sonst, ja, in Zeiten wie diesen allen viel Gesundheit wünschen und dass sich jeder selbst treu bleiben sollte und wir uns dann vielleicht nächstes Jahr entweder beim Innsbruck Beach Event oder in Wien, wenn es hoffentlich ein Turnier gibt, sehen, und sonst bei irgendeinem Stopp.
Ja, ich glaube, das waren sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank fürs Kommen und bis bald. See you at the beach.